Unser Schreiten wird schwerer, der Boden gibt nach und die Feuchtigkeit lässt uns fast nasse Füße bekommen. Man möchte glauben, ein Hochmoor vor sich zu haben, aber Lehrer Schumacher klärt uns auf, dass unser Ziel erreicht ist. Wir sind auf dem Immerkopf.
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Etwa 50 Kilometer östlich von Köln, da ist man im Oberbergischen Kreis, gibt es einen sehr guten Grund, sich fast nasse Füße zu holen. Denn der Immerkopf steht für eines der wenigen verbliebenen Hangmoore in Deutschland. Biologin Christine Wosnitzer.
Hier sieht man das auch schön, ne? Diese quelligen Bereiche, wie frei die sind. Und hier sieht man auch das erste Mal die Torfmoose, die ja eine unheimliche Wasserspeicherkapazität hat. Wenn ich die jetzt hier rausziehe, die ja auch schneefrei sind hier an dieser Stelle, und ich bringe das aus, dann kommt da das Wasser raus. Mhm. Und das liegt daran, dass diese Torfmoose wasserspeichernde Zellen haben.
Der Regen hat im Laufe der Jahre die Kieselsäure aus dem Boden herausgewaschen und die verbleibende feldspathaltige Erde lässt kein Wasser durch. So bildete sich eine dünne Schicht Sumpfboden, auf der Moorgewächse, zum Beispiel Moormoose, Moorlilie etc. wachsen.
Und wenn man es ausdrückt, geht das raus, das Wasser, und nachher können die es wieder aufnehmen.
Studienrat Becker sagte, es seien Verhandlungen im Gange, hier ein Naturschutzgebiet zu errichten. Hoffentlich sind die Bestrebungen von Erfolg gekrönt, damit dieser schöne Flecken in seiner ganzen Schönheit der Nachwelt erhalten bleibt.
Auszüge aus einem Zeitungsartikel des Oberbergischen Boten im Jahr 1934. Damals werden am Immerkopf nahe der Stadt Wiel eine Menge botanischer Studien betrieben. Offenbar finden auch Führungen mit der lokalen Presse statt. Ein Naturschutzgebiet entsteht damals allerdings nicht. Im Gegenteil. In den kommenden Jahrzehnten wird das Gebiet entwässert und weitgehend mit Fichten bepflanzt. Aber eine Gruppe naturkundlich sehr ambitionierter Lehrer legt in den 1930er Jahren die Grundlage für das, was knapp 60 Jahre später eines der ersten Großprojekte der Nordrhein-Westfalen-Stiftung werden soll. Das Naturschutzgebiet Immerkopf. Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser Förderbande-Folge, in der es um die Geschichte dieses besonderen Hangmoores gehen wird. Ich bin Maria Backer und freue mich sehr, dass die Biologin Christine Wosnitzer jetzt bei mir im Studio ist. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Geschäftsführerin der Biologischen Station Oberberg, seit 32 Jahren dort im Team. Und weil wir beide schon zusammen durch knietiefen Hangmoorsumpf gegangen sind, haben wir uns aufs Du geeinigt. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
Hallo.
Ein Hangmoor, da könnte man ja denken, das ist ein Moor am Hang, in diesem Fall an einem Berg namens Immerkopf, 364 Meter hoch. Aber irgendwie ist es auch gleich wieder komplizierter, weil es gar kein echtes Moor ist. Was ist es denn dann?
Ja, es ist ein Quellmoor. Dort treten flächig Quellwasser aus und die überfluten die Flächen. Und da können sich dann eben diese Quellsümpfe mit den Torfmoosen bilden.
Und warum ist das nicht echt?
Weil sich keine richtige Torfauflage bildet. Also wenn das Wasser, dadurch, dass es diese kleine Hanglage hat, fließt das Wasser ab. Mhm. Und wenn es so eine Muldenform hätte, wie das bei den Hochmooren ist, dann sammelt sich dort das Wasser und bleibt beständig da. Und bei dem Quellmoor fließt es immer so ein Stück weit ab und deswegen entsteht keine echte Torfschicht.
Also ein Moor in Schieflage.
Ja.
Okay.
Mit Abfluss.
Erinnerst du dich an deine erste Begegnung mit dem Immerkopf und dieser Gegend?
Oh ja, ich durfte meine Diplomarbeit in dem Bereich Engelskirchen-Wiel schreiben und ich bin auch dort im Winter, so wie wir, zum ersten Mal gewesen. Und es war ganz toll, einfach immer wieder diese kleinen Flecken mit den Mooren zu finden. Das ist wirklich so, wie als wenn man auf diesem Entdeckerfahrt mit Herrn Schumacher gewesen wäre, den du da am Anfang zitiert hast. Und es war auch noch ein Tag, wo ich dann auch noch ehrenamtlich Naturschützer im Wald getroffen habe, die da Pflegemaßnahmen gemacht haben. Und das war einfach wie ein Weihnachtsgeschenk, so kurz vor Weihnachten damals.
Ja. Und jetzt sehe ich, dass deine Augen tatsächlich auch anfangen zu glänzen, weil irgendetwas führt ja ganz offenbar dazu, dass sich naturliebende Menschen nachhaltig verlieben in diese Landschaft. Worin besteht der Zauber?
An dieser Urtümlichkeit, an der Unberührtheit, die man dort empfindet. Dieser kleinflächige Wechsel von, dass man immer wieder überrascht ist, was Neues zu entdecken. Und auch heute noch, ich war also gestern noch mit Kollegen draußen und wir haben uns Flächen angeguckt, wo wir in den nächsten Jahren Biotop-Monitoring machen wollen oder müssen für die Landesanstalt für Ökologie. Und es ist immer wieder ein spannendes Entdecken von diesem kleinflächigen Wechsel. Mal wieder trockener, mal wieder mit Birken und Erlen bewachsene Flächen und dann wieder offene Bereiche mit Molinia und der Erika, also der Feuchtheidepflanze.
Das Team der Biologischen Station Oberberg kümmert sich ja um das Naturschutzgebiet Immerkopf, also im Ganzen. Was das konkret heißt, hören wir gleich auch noch. Historisch gesehen haben ja Menschen hier immer schon Hand angelegt, also vor Jahrhunderten gewissermaßen auch in die Natur eingegriffen. Im 15., 16. Jahrhundert wurde hier sogar Bergbau betrieben. Da ging es um Eisenerz und Holzkohle. Was hat das mit dem heutigen Hangmoor zu tun?
Da gibt es eine Flurbezeichnung, die heißt Raukaulen. Und da sind wirklich riesengroße Löcher in der Erde. Das ist eine Hügellandschaft mitten im Wald. Und diese Kohlen zeugen eben von dem Bergbau, dass man da eben Eisenerze geschürft hat. Das Hangmoor ist eher entstanden durch diese Plangennutzung, dass eben der Oberboden bis auf die mehr oder weniger graue, wasserundurchlässige Schicht abgenommen wurde und eben die Streu, wie man das nannte, mit dem, also das Gras und die Heidekräuter, die Torfmoose, die wurden dann in die Ställe gebracht. Dort wurden sie verkotet und dann nährstoffreich wieder auf die Äcker gebracht. So hat man an diesen Hangmoorbereichen oder Heidebereichen immer die Nährstoffe entzogen und es sind diese mageren, sehr, sehr mageren Standorte entstanden.
Jetzt hast du eigentlich gerade beschrieben, wie jahrhundertelang Landwirtschaft betrieben wurde auf diesen Hangmooren und wie die Menschen damit eben diese Kulturlandschaft auch geprägt haben am Immerkopf. Bis ins 20. Jahrhundert ist das, glaube ich, auch noch so passiert. Und du hast schon einige Vokabeln genannt, die ich mir notiert hatte in der Vorbereitung, denn tatsächlich habe ich eine richtige Vokabelliste gemacht, weil ich manche Wörter einfach nicht kannte. Vielleicht können wir die noch offen sind, mal kurz durchgehen. Da steht noch Pingen. Was ist das denn?
Also Pingen sind, soweit ich weiß, diese Löcher, in denen man das Eisenerz abgegraben hat, in denen man den Tagebau, den Bergbau betrieben hat.
Okay. Und dann steht hier noch Bruchwald. Das ist auch wichtig als Vokabel.
Ja, also das kommt nicht von dem Wort brechen, sondern es bezeichnet eigentlich feuchte, nasse Standorte des Waldes. Und wir schwanken teilweise zwischen Bruch- und Sumpfwäldern in unseren, wenn wir es bezeichnen, weil an die Bruchwälder vegetationskundlich, pflanzensoziologisch besondere Anforderungen gestellt werden, die erfüllen unsere Bruchwälder nur in Teilen und an ganz wenigen Stellen. Wir aber den gesamten sumpfigen Wald dort als gleichwertig schützenswert ansehen. Und das wird, denke ich, auch so von der Landesanstalt betrachtet.
So, und jetzt haben wir den Bruchwald erklärt. Du hast die Pingen erläutert. Plagen hast du auch schon erwähnt, das stand auf meiner Vokabelliste auch. Also die obere Bodenschicht wird abgetragen. Damit hat man Streu, noch eine Vokabel, die dann in die Ställe kam, mit Dung versehen, dann auf die Landschaft wieder aufgetragen wurde. Die Wörter kennen wir heute eigentlich kaum mehr. Aber es gehört zu den Aufgaben der Biostation Oberberg, diese historischen Arbeitsschritte eigentlich nachzuahmen, um damit auch den Lebensraum zu erhalten. Und das macht die Umweltgruppe der Biostation. Und ich konnte bei einem ihrer Einsätze dabei sein.
Förderbande unterwegs.
Ein neblig trüber Tag im Februar. In den Höhenlagen liegt noch Schnee, also auch auf dem Immerkopf. Gummistiefel sind hier allerdings zu jeder Jahreszeit angesagt. Der Boden ist nass. Teilweise waten wir durch tümpelartige Bereiche. Wir ziehen zu sechst los. Alle sind mit Gerätschaften bepackt. Volker Bitzer, den elektrischen Freischneider souverän im Griff, erklärt, dass die Gruppe eigentlich immer gut zu tun hat.
Die Nisthilfen zum Beispiel sind in der kalten Jahreszeit, die wir dann auch anfertigen und dann nachher auch in die Natur ausbringen. Verschiedene Vogelarten oder auch jetzt für die Fledermäuse machen wir auch Nisthilfen, meist klassisch aus Holz. Dann machen wir zum Beispiel für Amphibien, für die Frösche etc. Tümpel als Hilfe, die auch in die Natur ausgebracht werden, in die Wälder.
Tümpelböden werden aus Beton gegossen und dienen später als Starthilfe für den Amphibiennachwuchs. Außerdem muss das Gebiet freigehalten werden von invasiven Arten wie dem Riesenbärenklau. Und immer wieder wichtig, Wegesicherung im Naturschutzgebiet. Der geschulte Blick sieht, wo Äste oder Bäume bald fallen könnten. Manchmal kommt die Gefahr aber auch von unten.
Vielleicht noch eine Sache. Die Moorlilie heißt auch Beinbrech. Und deswegen muss man, wenn man jetzt hier reingeht, ganz, ganz doll aufpassen, weil die Fläche durch diese bultigen Pfeifengrasbulte sehr hubbelig ist.
Und Bulte sind kleine Hügel.
Sind kleine Hügel, genau. Und da muss man jetzt gut aufpassen, dass man sich nicht die Beine bricht.
Ich stopfe einfach hinter dir her.
Geh mal da lang, wo das Reh lang gegangen ist. Ich sehe ja auch nicht viel mehr. Aber wir können ja nicht so hart fallen, oder?
Mehrere unterirdische Quellen haben den Boden aufgeweicht und durchnässt. Manchmal, sagt Christina Wosnitzer, hört man sie regelrecht plätschern.
So, wir sind jetzt hier an der Stelle, wo wir abplatten würden.
Das wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt für ein Spezialgerät zum Abplaggen wie die Flachhacke, die 90 Grad vom Stiel absteht. Aber Jörg Lob, Leiter der Umweltgruppe, hat den klassischen Spaten gewählt.
Das ächzt und stöhnt ja richtig.
Ja, so eine dicke Humusschicht hier drauf. Es ist gar nicht so einfach, das wegzukriegen. Schön, dass mit dem Bagger ist, einfacher. Aber mit der Schippe kriegen wir es natürlich dem Gelände besser angepasst.
Und hast du das jetzt ganz ordentlich gemacht, wie so ein Dominostein? Hast du erst abgestochen, weil es anders gar nicht geht?
Genau, sonst kriegt man das nicht da raus, ja.
Okay. Und das ist jetzt eine Grasschicht, die da drauf ist, die erstmal weg soll?
Ja, genau. Was noch tiefer, hier sieht man immer noch nicht den mageren Unterboden. Dieser hellere Boden hier, das ist der magere. Da wollten wir dann hin.
Das sind jetzt so 20 Zentimeter?
Ja, genau.
Wie viel würde man als Fläche jetzt freimachen?
Also sonst immer so Flächen 2x2 Meter gut gemacht. So diese kleinen Flächen. Und da natürlich viel größere.
Also es sieht hinterher erstmal ein bisschen kahl aus.
Ja. Erstmal eine braune Fläche. Ja. Und ein Jahr später ist die wieder grün. Das geht schnell.
Wir haben den Boden geebnet für echte Hangmoor-Raritäten wie Torfmoose, schmalblättriges Wollgras, Glockenheide, sparriger Binse oder sogar den fleischfressenden Sonnentau und die Moorlilie. Die beiden sind echte Stars hier im Hangmoor. Wer jetzt aber denkt, hier im Sommer durch ein hüfthohes Blütenmeer streifen zu können, Fehlanzeige.
Den Sonnentau, den erkennt man aber wirklich nur zu einer bestimmten Jahreszeit. Der blüht im Juni. Hauptsächlich und ist sehr klein. Also ich würde mal sagen, maximal 5 Zentimeter ist er dann hoch.
Auch die Moorlilie ist nicht wesentlich größer, sagt Kerstin Wolf, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Biostation. Sie ist unter anderem zuständig für Einsätze mit großen Maschinen, für Aufträge an Forstunternehmen und landwirtschaftliche Betriebe. Und?
Wir haben hier eine Wanderschafherde, die über das Gebiet drüber geht regelmäßig, wodurch wir auch gleichzeitig eine Pflege der Heidegebiete hier haben. Das ist ganz wichtig.
Voriges Jahr ist allerdings wegen der Blauzungenkrankheit rund ein Drittel der Schafherde eingegangen. Eigentlich hätten die Tiere hier die Triebe vom Faulbaum weggeknabbert. Jetzt stehen die üppig auf dem Hang.
Also man kann den eigentlich im Winter auch an der Rinde ganz gut erkennen. Da sind so weiße Tüpfchen drauf, die sogenannten Lentizellen. Das sind so kleine Korkzellen. Da kann man den eigentlich ganz gut dran erkennen. Ja. Auch wenn wir ihn hier entfernen, liebt der Naturschutz den Faulbaum. Weil an dem Faulbaum fressen die Raupen vom Zitronenfalter.
Das sind jetzt eigentlich hier so 15 Äste, die aus dem Boden rauskommen, sind mehr so Zweiglein noch. Und die kommen hier überall, das stimmt. Das ist also Faulbaum. Ja, dann fort damit, oder?
Der Faulbaum heißt übrigens so, weil die Rinde ein bisschen faulig riecht. Er wird aber auch Schießbeere oder Pulverholz genannt. Denn früher hat man Schwarzpulver aus ihm gemacht. Das Naturschutzgebiet am Immerkopf ist 65 Hektar groß. Da kommt beim Entholzen, Freischneiden und Abplagen also eine Menge Material zusammen. Das wird entweder entsorgt oder kommt an die Seite.
Da hinten kann man so schön so einen Haufen von der abgeplagten Erde sehen. Da hinten randlich gelagert.
Das ist ja mindestens 3 Meter hoch.
Der Bagger schafft das.
Ah, okay, wow.
Ja, das sind diese größten Abplagungsmaßnahmen, die hier schon vor einigen Jahren mit Baggern stattgefunden haben. Und letztes Jahr noch in einem anderen Naturschutzgebiet. Insgesamt ungefähr 8000 Quadratmeter wurden da auf mehreren Flächen abgebaggert mit Schreitbaggern. Und da entstehen dann natürlich solche großen Erdhügel am Rand der Flächen.
Wer nicht weiß, welche Geschichte in diesen Flächen am Immerkopf steckt und was für Schätze der Artenvielfalt hier zu finden sind, wird vermutlich einfach daran vorbeilaufen. Manchmal ist das vielleicht auch ganz gut so. Menschen können hier eine Menge zerstören. Wenige hundert Meter weiter, wo ein verwunschener Waldabschnitt beginnt, sind auch Spuren eines sehr brachialen Umgangs zu sehen. Auf die kommen wir gleich noch. Jetzt erstmal zurück ins Förderbandestudio. Und hier bin ich mit Christine Wosnitzer, der stellvertretenden Geschäftsführerin der Biostation Oberberg. Christine, das, was auf dem Immerkopf alles getan wird, das passiert ja nicht, weil es hübsch und nett ist. Moore haben auch eine wichtige Funktion im Ökosystem, Stichwort Wasserspeicher. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer erklären.
Ja, also eigentlich sind diese Bruchsumpfwälder und die Hangmoore am Immerkopf unsere natürlichen Regenrückhaltebecken, weil da eigentlich das Wasser ganz natürlich, auf ganz natürliche Weise zurückgehalten wird. Es fließt nicht direkt ab, sondern es wird gerade von den Torfmoosen, die so eine hohe Wasserspeicherkapazität haben, gespeichert. Und das habe ich ja draußen im Gelände gezeigt, wie man, wenn man das ausfringt, was dann an Wasser rauskommt. Und die Torfmoose können austrocknen, aber auch dann danach wieder sehr stark das Wasser aufnehmen.
Also sie sind relativ flexibel sogar, ja. Je nachdem, was wir gerade für eine Wetterentwicklung haben oder eine Klimaentwicklung. Du hast ein Torfmoosmodell mitgebracht. Wie funktioniert das?
Dazu sind wir eigentlich gekommen mit anderen Biostationen im Rahmen eines vom Landschaftsverband Rheinland geförderten Projektes, wo wir inklusives Naturerleben anbieten. Und die Kollegin, die im Hohen Venn die Führungen gemacht hat, hat gesagt, sie hätte so gerne so ein Modell, auch für Blinde und Sehbehinderte. Und das ist natürlich für alle gleich nutzbar, weil es eben das Torfmoos in drei Schritten vergrößert. Also das erste ist, da ist die gesamte Pflanze quasi abgebildet. Dann kommt ein zweiter Strang, da ist nur der obere Teil mit der Samenfruchtkapsel. Und dann gibt es einen Detailauszug von den Blättern.
Und ganz kurz, das ist ein Stück Holz. Und auf diesem Holz ist in Kunststoff sozusagen das Moos in den verschiedenen Stufen, die du gerade genannt hast, abgebildet. Man kann das ertasten, erfühlen.
Als Relief quasi.
Als Relief. Es ist schwarz-weiß. Das heißt, für Menschen mit einer Sehbehinderung, die aber schwarz-weiß besser erkennen können, ist es in schwarz-weiß gehalten. Okay, wir gehen in die Zelle des Torfmooses. Was kann die?
Was die Zelle kann, also die Zellen sind hier einmal verschlossen quasi mit so einem kleinen Loch, wo das Wasser reinfließen kann, dargestellt. Und dann ist diese Zellhaut, diese Hülle eigentlich weggenommen. Und dann sieht man Ringe, die die Zelle verstärken, verfestigen.
Ich finde, es sieht aus wie ein Rippenbogen.
Ja. Genau, und da kann man also mit dem Finger reingehen, dann sieht man, wie viel Wasser diese Zelle eigentlich aufnehmen kann. Weil das sind eigentlich Hohlräume, wo das Wasser gespeichert wird.
Und durch diesen Rippenbogen quasi wird es gehalten.
Genau.
Okay.
Und das Torfmoos behält eigentlich auch fast seine Form, wenn es dann austrocknet, weil es eben diese verstärkenden Ringe hat.
All das ist gut in diesem Modell zu erkennen. Und damit haben wir auch gleich ein Objekt kennengelernt, für das die Biostation Oberberg, du hattest es eben kurz erwähnt, zusammen mit der Biostation Rheinberg den Inklusionspreis der NRW-Stiftung 2022 bekommen hat. Das heißt, Naturerlebnisse sind eben auch möglich für Menschen mit Behinderungen, die nicht mal eben ins Gelände können, oder Blinde, die zum Beispiel auf Modelle und Medien angewiesen sind. Torfmoose sind ja echte Wassermanager. Und wenn man sich mit zunehmendem Klimawandel vorstellt, es kommen immer mehr Trockenphasen. Was sagst du, wie lang kann sich so ein Hangmoor wie der Immerkopf eigentlich noch halten dann?
Das wüssten wir auch gerne.
Okay.
Im Augenblick ist es ja eher so, dass wir sehr trockene Jahre hatten und dann auch wieder sehr feuchte Jahre, wo sich die Moore wieder erholt haben. Was wir auch in anderen Hangmoorbereichen festgestellt haben, dass die Pflanzen da relativ stabil sich halten konnten. Aber in die Zukunft gucken können wir alle nicht.
Die Entwässerungsgräben, die es über lange Jahre gegeben hat, die sind aber wahrscheinlich weg, oder?
Ja, also die sind ja, die versumpfen, die werden ja nicht wieder, wurden ja nicht wieder neu ausgegraben oder so. Von daher sind die kaum noch festzustellen am Immerkopf.
Die richten keinen Schaden mehr.
Nein, nein.
Seit 1994 ist der Immerkopf ausgewiesen als Naturschutzgebiet. Das sind knapp 65 Hektar und die sind im Besitz der NRW-Stiftung. So, das sagt sich heute total geschmeidig und einfach. Der Weg dahin war aber durchaus mühsam. Darüber habe ich mit dem Biologen Dr. Gero Karthaus gesprochen. Und ohne ihn, kann man sagen, wäre diese Geschichte auch definitiv anders gelaufen. Musik. Heute ist Gero Karthaus Bürgermeister der Gemeinde Engelskirchen. Er kommt auch aus dem Oberbergischen, war in den 1980ern Student und aktiver Naturschützer.
Ich hatte Zugang bekommen zu einer Schriftenreihe, die viele Jahre zurücklag aus den 1930er Jahren. Dort kamen in den Beschreibungen die wunderbarsten Moorpflanzen vor. Und das hat natürlich sofort meine Neugier geweckt. Und dann bin ich losmarschiert und habe versucht, gibt es denn da noch was? Und tatsächlich in einem kleinen zentralen Bereich war noch ein kläglicher Rest von diesen Moorpflanzen vorhanden. Die Verhältnisse ist noch so, dass da ein paar Pflänzchen überlebt hatten, während der ganze übrige Bereich vom Reichsarbeitsdienst entwässert worden war und mit Fichten aufgepflanzt worden war.
Mit anderen Worten, es wurde trocken und schattig. Das ist Gift fürs Hangmoor-Biotop. In den 1940er Jahren fing diese Entwicklung an und ging bis in die 80er.
Und wir haben dann als Ad-hoc-Maßnahme bin ich hingegangen, habe Sägen besorgt, habe Freunde angesprochen und wir haben erstmal auf einigen Flächen wieder ein kleines bisschen Licht geschaffen.
War das so eine Anarcho-Aktion?
Nein, es war schon mit den Behörden abgesprochen. Die Gemeinde Engelskirchen hat mir damals Motorsägen geliehen. Ich glaube schon, dass das keine großen Verwaltungsakte waren, sondern man gesagt haben, lass die Spinner mal, das hat sich schnell erledigt.
Aber die Studierenden machen weiter und sie schlagen sich nicht nur durchs Buschwerk am Hang, sondern auch durchs bürokratische Dickicht.
Dort war dann just in dem Zeitraum, wo wir mit diesen Arbeiten anfingen, eine große Flurbereinigung geplant. Und Flurbereinigungen dienen in der Regel dazu, die Produktion von Flächen zu verbessern, sei es landwirtschaftliche Flächen, sei es forstwirtschaftliche Flächen. Und in unseren Bereichen, wo die Realteilung dafür gesorgt hat, dass handtuchgroße Grundstücke verblieben sind, auch im Wald, dient natürlich eine Flurbereinigung dazu, leistungsfähige, größere Flächen zu schaffen, wo man Holzzuwachs auch im Vordergrund hat. Und in der Tat ist dann daraus eine Flurbereinigung entstanden, die einerseits Waldbesitzer tatsächlich in bessere Bedingungen gesetzt hat, andererseits aber auch dafür gesorgt hat, dass eben diese wertvollen Hangmoorflächen und auch größere Heideflächen in den Besitz der NRW-Stiftung gekommen sind, die dann gesagt hat, wir sind bereit, diese Flächen zu übernehmen, die Privaten doch zu entschädigen, auszukaufen und dabei eben auf Dauer die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese Flächen sich weiterentwickeln können.
Die NRW-Stiftung zahlt damals weit über 1 Million D-Mark, also heute gut 650.000 Euro, um die Flächen unter Schutz zu stellen. Was auch gelingt. Seit 1994 ist der Immerkopf ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet. Und den späteren Politiker Gero Karthaus prägen die Flurbereinigungssitzungen ebenfalls nachhaltig. Er hat in seinem Leben oft davon profitiert, sagt er.
Profitiert im Sinne von Verhandlungen, im Sinne von Erkennen, dass es andere Positionen gibt, die nicht einfach zu überbrücken sind. Und das hat mir auch in meiner politischen Laufbahn immer wieder geholfen.
Eigentlich hat dieses Projekt der späten 80er Jahre im ganzen Land Spuren hinterlassen. Thilo Kötters von der NRW-Stiftung.
Ja, diesem guten Beispiel sind dann viele weitere Flächenkäufe gefolgt tatsächlich in den Jahren danach. In vielen anderen Landschaften von Nordrhein-Westfalen, das waren nicht nur Moore, das sind leider die wenigsten Flächen, die man da noch sichern kann. Aber das war zum Beispiel im Bereich von Flussauen, wertvollen Wäldern, Heiden und vielen anderen Landschaftsformen, wo dann eben auch Naturschützende vorgeschlagen haben, schaut doch mal, hier ist eine Fläche, die vielleicht durch die NRW-Stiftung erworben werden kann. Und das wurde dann im Vorstand beschlossen und gemacht.
Natürlich nicht ohne fachkundige Unterstützung am Ort.
Ja, rund 40 biologische Stationen. Und die sind unsere Augen, Ohren und Hände auf den Flächen.
Ja, ohne die biologischen Stationen wäre das alles nicht möglich. Christine Wosnitzer von der Biostation Oberberg hier im Studio. Was wäre denn heute auf dem Immerkopf eigentlich los, wenn die Studierenden in den 80ern nicht die Schriften aus den 1930ern wiederentdeckt hätten, wenn seitdem kein Naturschutz stattgefunden hätte? Schluck.
Ja, ich wage mir das gar nicht vorzustellen, was dann wäre. Aber vielleicht hätten später nochmal einfach naturkundige Menschen, die diese Flächen entdeckt hätten, nochmal gesehen, dass da was Besonderes ist, weil sich die Bruchwälder, die wir eben schon hatten, oder Sumpfwälder, da haben die Fichten keine Chance gehabt. Da sind die dann
die sind auch weggeknickt.
Weggeknickt. Mhm. Und da war dann auch nur so eine ganz geringe Holznutzung, Brennholznutzung von den Eigentümern auf diesen ganz kleinen Handtuchparzellen mhm. möglich. Und vielleicht wäre dann doch der eine oder andere sumpfige Wald erhalten geblieben. Aber ich glaube, die offenen Hangmoorflächen, die wären verbuscht und vielleicht auch zu einem Sumpf- oder Bruchwald geworden.
Das war ja wirklich schon in den 1930ern die Idee, da ein Naturschutzgebiet zu etablieren. Es hat damals nicht geklappt, aber ich bin ein bisschen hängen geblieben an diesen 1930ern. Es hat mich beschäftigt, diese Lehrer, die da die naturkundlichen Studien gemacht haben, diese Gruppe, die waren teilweise, wie man heute weiß, stramm auf NS-Linie. Auch Albert Schumacher, der im Zusammenhang ja mit dem Immerkopf immer wieder zitiert wird, als sehr guter Botaniker, war Parteimitglied seit 1937, Parteimitglied der NSDAP. Ist das ein Thema in der Biostation oder in der Arbeit auf dem Immerkopf? Wie beschäftigt euch das?
Natürlich beschäftigt uns das persönlich oft. Also einige der Mitarbeiter, die das dann lesen, die kriegen dann schon auch eine Gänsehaut. Mhm. Ich selber habe auch eine der Töchter kennengelernt von dem Albert Schumacher, die viel auf meinen Exkursionen war, die auch Lehrerin war. Und die einfach auch manchmal so die Situation zu Hause beschrieben hat in dieser Familie. Da ging es also sehr stramm zu, ne? Nach dem Abendessen musste der Tisch abgeräumt werden, so schnell wie möglich. Die Kinder mussten schnell essen. Und dann breitete Vater Schumacher da seine Pflanzen aus zum Bestimmen und schrieb dann da seine Artikel. Mhm. Auch das fand ich immer damals sehr, sehr gruselig, wenn diese Frau berichtet hat.
Das könnte man auch mit Leidenschaft begründen.
Ja, das war sicherlich auch. Und das ist so eine Mischung, ne, mit denen wir an diese Hefte auch gehen, ne? Ich weiß, dass einfach dieses Naturschutzfachliche ein ganz, ganz großer Fundus für uns jetzt noch ist. Und trotzdem haben wir immer dieses kleine komische Gefühl dabei, Unbehagen dabei. Und ich glaube, es kümmern sich jetzt auch andere um dieses Thema. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil bei uns im Naturschutz geht das vielleicht manchmal unter, auch sich diesen Themen anzunehmen.
Was ja gerade in den heutigen Tagen umso wichtiger wieder wird, ne?
Genau, also.
Ja. Wenn am Immerkopf gar nichts mehr passiert wäre, keine Entwässerung, keine Fichten, aber auch keine Schutzmaßnahmen, wie würde es dann heute aussehen? Wie wäre die Landschaft am Hangmoor jetzt?
Ja, ich glaube, es wäre ein kleinflächiger Wechsel von trockeneren Wäldern, feuchteren, sumpfigeren Stellen, wo dann andere Baumarten wie eben die Birke und die Erle wären. Ja, es wäre ein kleinflächiger Wechsel von Waldflächen.
Mehr Wald, ne?
Ja.
Und daher eine vielleicht etwas blasphemische Frage. Warum ist es so wichtig, eine Kulturlandschaft dieser Art zu erhalten, mit wahnsinnig viel Mühen und Kosten, wenn die eigentliche Natur, wenn man das so sehen würde, ja, vielleicht doch eine andere wäre?
Ja, das ist manchmal eine strittige Frage, auch im Naturschutz, ne? Wir haben es mit einem Kulturlandschaftsbiotop zu tun. Und wir sagen, das ist aber aufgrund der vielfältigen Biodiversität, die wir einfach in unserer Kulturlandschaft geschaffen haben, mit vielen Arten, die in den Wäldern nicht wären, dass diese Kulturlandschaft trotzdem sehr erhaltenswert ist. Und ich glaube, kein Mensch von uns würde sich nur im Wald wohlfühlen.
Es ist ja auch Menschheitsgeschichte. Also es erinnert uns ja auch daran, wer wir waren in den letzten Jahrhunderten vielleicht. Ich habe sogar gedacht, vielleicht kann man sagen, ist das Hangmoor am Immerkopf sowas wie der Kölner Dom, nur in Natur?
Vielleicht. Aber es gibt mittlerweile auch Theorien, dass wenn wir die großen Tiere in unseren Wäldern nicht ausgerottet hätten, dann gäbe es auch diese offenen Flächen zum Teil. Ne? Also so wie der Biber Bäume fällt, würden auch die großen Weidetiere so eine halboffene Kulturlandschaft vielleicht erhalten.
Mhm. Tierische Kulturlandschaft wäre es dann.
Ja.
Mhm. Bei meinem Besuch sind wir durch ein Waldgebiet mit sehr, sehr, sehr schönen großen Ilex-Bäumen gekommen. Ich fand es war wirklich wie so ein Zauberwald, gehört auch zum Naturschutzgebiet. Trotzdem hatte jemand da mit der Motorsäge Äste abgetrennt. Da hatten Mountainbiker sich den Weg frei gemacht. Die Radspuren waren auch deutlich zu sehen. Wie geht ihr damit um?
Wir versuchen es im Augenblick noch auch zusammen mit dem Oberbergischen Kreis über kommunikative Methoden, weil sie sich, wenn wir es nur versperren, die Wege, suchen sie sich direkt daneben andere Wege. Es besteht von diesen Mountainbikern ein Anspruch, Natur auch zu nutzen. Und wir sagen halt, vielleicht nicht unbedingt im Naturschutzgebiet, sondern vielleicht auf anderen Wegen. Und wir sind da im Gespräch.
Mhm. Vielleicht müsste Gero Kartaus noch mal einbestellen. Der kann ja sehr gut vermitteln,
ja, hat er ja gesagt.
Was sagst du dagegen Leuten, die gerne und ganz vorsichtig mal das Hangmoor kennenlernen wollen mit all den prächtigen Blüten und den seltenen Erscheinungen? Gibt es da die Möglichkeit?
Also wir versuchen, die Öffentlichkeit eigentlich aus den besonders geschützten Bereichen herauszuhalten. Und wenn es Führungen gibt, dann bleiben wir auf dem Weg und dann gehe ich vielleicht rein und hole 2-3 Gräser und einen Torfmoos und zeige ein Foto von der Moorlilie am Weg, damit die Menschen wissen, was sie dort in Ferne sehen könnten. Aber wir gehen nicht mit Gruppen in die Hangmoore rein.
Das heißt, es ist noch so verletzlich, das Gebiet, ja, dass es echt diesen Extremschutz braucht.
Ja, es ist ja auch nicht so groß, ne?
Christine Wosnitzer, Biologin und stellvertretende Geschäftsführerin der Biostation Oberberg. Ganz herzlichen Dank, dass du heute ins Förderbandestudio gekommen bist und vom Hangmoor und der Arbeit am Immerkopf erzählt hast. Alles Gute.
Danke.
Dann geht auch an alle, die uns zugehört haben. Wenn Sie mögen, teilen Sie gerne den Link zur Förderbande. Wenn Sie mehr NRW-Stiftungen in Ihrem Leben wollen, werden Sie einfach Mitglied im Förderverein. Alle Unterlagen gibt's unter nrw-stiftung.de. Und sollten Sie selbst Teil eines spannenden Projekts sein, das für eine Förderung in Frage kommt, melden Sie sich doch bitte auch. Für heute war's das von uns. Nächstes Mal nimmt Cornelia Wegerhoff uns mit ins Pankok-Museum in Hünxe, idyllisch am Waldrand gelegen und ein Beweis, dass große Kunst auch abseits großer Metropolen zu finden ist, in dem Fall Kunst der Menschlichkeit. Also, tschüss, bis zur nächsten Folge.
Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.